Der Streit über neue soziologische Literatur mit Robert Seifert und André Armbruster.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum neuen Podcast Der Streit über neue soziologische Literatur mit Robert Seifert und mir, André Armbruster. Wir haben uns überlegt, diesen Podcast zu machen, weil wir eigentlich ein großes Interesse an Soziologie haben und weil wir gemerkt haben, es entsteht unglaublich viel an soziologischer Literatur, aber irgendwie fehlt doch ein bisschen der Streit darüber, was jetzt gut, was jetzt schlecht ist. Liest man die verschiedenen Rezensionen in verschiedenen Zeitschriften, ist das doch alles relativ gleichbleibend, alles mehr oder weniger gut. Die wirkliche Kontroverse fehlt. Und deswegen haben wir uns hier einen Podcast überlegt, in dem wir nach Herzenslust ein wenig über soziologische Literatur streiten können. Und wenn ich sage wir, dann bin ich nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzt pandemiebedingt virtuell Robert Seifert.
Hallo.
Robert ist noch akademischer Rat in Duisburg, an der Uni Duisburg-Essen, wo wir uns auch kennengelernt haben. Beginnt aber im Sommer oder ist ab Sommer Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Theorie in Kiel.
Ja, hallo. Und mir gegenüber sitzt, wie wir das schon jetzt wissen, André Armbruster, auch mein Zimmernachbar, Büronachbar in Duisburg, wo wir diese Diskussion letztlich schon begonnen haben, immer die Theoriediskussion, die jetzt auch pandemiebedingt online weitergeht. Und André ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für soziologische Theorie, arbeitet da an seiner Dissertation und wir haben uns über verschiedene Themen immer schon mal ausgetauscht. Relationale Soziologie hat André auch eine schöne Rezension geschrieben. Ja, und jetzt führen wir diese Diskussion hier weiter im regelmäßigen Abstand.
Genau, uns eint ein bisschen die vielleicht sogar Passion für Theorie, für gute Theorie, die gerne relational sein kann. Manchmal gerne auf Französisch. Robert eher mit einem Hang zu Bergson, Deleuze, Guattari. Ich bin da eher klassisch auf der Bourdieu-Seite, aber die Unterschiede sind da vielleicht gar nicht so gravierend oder auch doch, das werden wir noch sehen. Aber die Frage ist natürlich, wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir einen Podcast machen, der auf Kontroverse abzielt? Wenn wir sagen, oh, es ist alles so ein bisschen der Einheitsbrei, wie kriegen wir es hin, dass wir jetzt uns streiten?
Ja, und da haben wir uns überlegt, dass wir hier die Positionen verteilen, dass also wir dafür sorgen, dass eine Position, eine kritische Position existiert und eine affirmative Position. Also wir werden bei jeder Sitzung vorher auswählen, wer einen Text kritisiert und wer den anderen befürwortet, was den Vorteil hat, dass man natürlich keine Theorie-Lieblinge durchbringen kann, sondern sich eben dann auf den Text einlassen muss und ihn eventuell auch kritisieren muss, wenn man ihn mag und mögen muss, wenn man ihn nicht, wenn man ihn kritisieren soll und so weiter, also oder umgekehrt.
Und genau, es gibt zwei Rollen. Der eine ist Kritiker oder wir YouTube-Kids sagen würden Hater. Mhm. Und das Motto ist abgeleitet von der größten lebenden Künstlerin, Haters gonna hate, 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 wie wir alle wissen. Und die andere Rolle ist der Befürworter oder der Liebhaber des Buches, des Textes. Für diejenigen ist es das beste Buch, der beste Text, der jemals geschrieben wurde. Die andere hasst ihn, es ist das schlimmste Buch.
Vielleicht der Influencer, der Buchinfluencer.
Der Buchinfluencer, oh. Ja, mal gucken, ob das
Hater,
das
funktioniert. Hater und Influencer.
Hater und Influencer, ja. Genau, und die Positionen, die wir einnehmen, sind natürlich Rollen, das versteht sich von selbst. Und das ist auch das Schöne, dass man vielleicht eine gewisse kognitive Dissonanz erfährt, wenn man Texte lieben muss, die man ganz schlimm findet. Und wir beginnen heute mit einem Text, der gerade entstanden ist, denn das ist auch unsere Idee, dass wir eigentlich gerne wirklich neuere Literatur besprechen möchten. Vielleicht taucht mal der ein oder andere Klassiker auf, aber heute ein Buch aus dem Herbst 2020 und zwar von Andrew Abbott, Zeit zählt, Grundzüge einer prozessualen Soziologie, erschienen in der Hamburger Edition. Es ist der erste Band der Reihe Position, Sozialforschung weiterdenken und wurde herausgegeben und eingeleitet von Thomas Höbel, Wolfgang Knöbel und Aaron Saar, alle drei Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung. Wir haben hier ein Buch, das eigentlich kein Buch ist, sondern vielmehr eine Aufsatzsammlung. Es sind verschiedene Aufsätze von Andrew Abbott, der, wie wir alle wissen, Professor in Chicago ist und auch über lange Jahre Herausgeber vom American Journal of Sociology. Und genau, wir haben hier verschiedene Texte, die über die letzten, ich glaube, 10 Jahre oder 20 Jahre fast entstanden sind. Der älteste Text ist von 88. Okay, dann fast 30 Jahre. Mhm. Und es geht darum, oder wir befragen den Text auch darum, ob er den Untertitel halten kann, ob er Grundzüge einer prozessualen Soziologie darstellen kann. Denn das trifft wiederum unsere beiden Forschungsschwerpunkte. Das Prozessuale und das Relationale ist, glaube ich, nicht so weit voneinander entfernt. Mhm. Genau. Und wer ist heute denn wer?
Ja, ich habe ja die Freude, das zu verteidigen. Was auch besonders insofern gut ist, weil, wie André schon sagte, das Alleinstellungsmerkmal von Abbott eigentlich daran besteht, eben eine Soziologie der Zeit oder eine prozessuale Soziologie zu entwickeln. Da gibt es ja nicht viel Soziologisches, viel, was man in diesem Zusammenhang an prozessualen Theorien verwendet, kommt eigentlich aus der Philosophie, nicht? Die Zeitontologien, Bergsons, Whitehead und so weiter. Und Abbott, ja, ist da eine der wenigen, der sowas explizit soziologisch ausführt. Deswegen freue ich mich natürlich, das hier in gewisser Weise als Influencer-Position verteidigen zu dürfen.
Genau, und ich nehme dann die Komplementärposition ein. Ich bin der Kritiker. Für mich ist das schlimmste Buch, das jemals geschrieben wurde. Es kann nicht mehr schlimmer werden als das, was Abbott hier verbrochen hat. Und wir wollen das Buch nicht Detail für Detail durchgehen, sondern wir wollen einerseits ein bisschen am Text, aber vielleicht auch ein bisschen losgelöst die großen Fragen stellen. Und deswegen wollen wir den ersten Text diskutieren, die Historizität von Individuen. Dann wollen wir auf Abbotts Konzept der lyrischen Soziologie eingehen und am Ende ein bisschen größer, allgemeiner über Prozesse sprechen. Genau. Robert, magst du, wenn du das Buch ja so gut findest, mal den Text von Abbott vorstellen, Historizität von Individuen, worum geht's? Was soll das?
Ja, genau, diese Historizität von Individuen ist, wenn man ein anderes Buch von ihm kennt, zu diesem Theoriebildungsproblem, dieses Methods of Discovery, dann kann man da schon eine bestimmte Operation erkennen. Da in diesem Methods of Discovery entwickelt Abbott die Idee, wie man Theorien entwickeln kann. Und eine Methode, ein Mechanismus ist da dieses sogenannte Reversing oder die Umkehrung, dass man also, um was Neues, Kreatives zu entdecken, einfach eine alte Idee nimmt und sie umdreht, nicht genau umkehrt. Man behauptet sozusagen genau das Gegenteil. Und in diesem Text zur Historizität von Individuen ist das Beispiel jetzt das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft beziehungsweise Individuum und sozialer Struktur. Und die klassische, traditionelle oder intuitive Position ist jetzt zu sagen, die soziale Strukturgesellschaft, das ist was Langlebiges, ist was Festes, das ist der Status quo, sozusagen der Beton der Gesellschaft, der eben nicht die Menschen kanalisiert und die Individuen hingegen dem gegenüber sind das Freie, das Bewegliche und die ermöglichen Veränderungen, verändern die Sozialstruktur. Und was Abbott jetzt macht in diesem Aufsatz, ist letztlich dieses Verhältnis einfach umdrehen. Das ist, wenn man so will, das Originelle daran. Eben zu sagen, die Struktur ist das, was eigentlich sich permanent ändert. Damit haben wir jetzt schon mal einen prozesssoziologischen Aspekt. Also die Struktur darf man sich nicht als etwas Festes vorstellen, sondern das ist, die verändert sich permanent. Und das, was sich nicht verändert, sind die Individuen. Also das ist sozusagen genau die Umkehrung, die Abbott hier vornimmt. Die Permanenz des Sozialen sichern die Individuen. Und da gibt es diesen schönen Satz, Zitat, Individuen sind langlebiger als soziale Strukturen. Da hat man sozusagen die erste Operation. Und das finde ich insofern ganz nett, weil es ihm dann auch erlaubt, an diese Beschleunigungstheoretiker noch eine schöne Abfuhr zu servieren, weil er eben sagt, der Umstand, dass wir oder manche heute alles als beschleunigt wahrnehmen, liegt nicht daran, dass sich der soziale Wandel beschleunigt oder schneller stattfindet, sondern dass die Leute einfach älter werden. Also die Lebenserwartung ist höher, das heißt, das, was man in einem Leben erlebt, ist quantitativ mehr und dadurch erlebt man natürlich auch mehr sozialen Wandel und das gibt dann aus so einer komparativen Perspektive den Eindruck, dass wir es jetzt mit einer viel vielfältigeren, variantenreicheren, heterogenen sozialen Wirklichkeit zu tun haben. Und das fand ich ganz originell. Genau, und das nochmal jetzt sozusagen, wenn man auf die prozesssoziologische Perspektive nochmal zurückgeht, was ich halt da eigentlich gut finde, ist man letztlich das Soziale, die Aktivität des Sozialen in die soziale Welt selbst hineinverlegt und diesen aktivistischen Bias der Soziologie, dass sozusagen wir immer das Soziale herstellen müssen. Wir müssen handeln, wir müssen interagieren, wir müssen kommunizieren. Und hier ist das eigentlich auch eine grundlegende Umkehrung. Die Prozesse finden an der sozialen Struktur statt. Es gibt permanente Änderungen, permanenten Wandel. Und die Individuen sind eigentlich diejenigen, die überhaupt sowas wie eine Art von Konsistenz, Permanenz denkbar machen. Und zugleich hat man natürlich...
Also ich muss ja gleich schon widersprechen. Er behält doch diesen aktivistischen Bias, von dem du gesprochen hast, die ganze Zeit bei, weil es geht doch immer um die Individuen, die handeln und es sind doch gerade die, die sich fast gar nicht verändern. Also während Sozialstruktur, und er bringt ja hier wunderbare Beispiele wie Wohnviertel, Berufe, Lesezirkel, Kirchengemeinde, soziale Klassen. Also Klassen verändern sich ganz schnell, die Individuen bleiben gleich, aber die sind doch letztendlich immer die Handeln. Also da ist doch ganz, ganz wenig Variation, ganz wenig Veränderung. In einem zweiten Schritt sagt er dann, die Individuen sind beständiger und geht dann auf Kohorten oder auch auf Generationen ein. Ich glaube, Kohorten, Generationen, soweit geht er dann nicht. Aber Individuen sind Träger der Geschichte, es sind immer die, die was machen, die handeln. Und sie haben Bestand und sind irgendwie scheinbar stabiler als Strukturen. Und ist das nicht ein bisschen armselig?
Es ist.
Also, oder auch zu einfach gedacht. Also, ich meine, es ist natürlich schön kontraintuitiv und es geht so ein bisschen gegen die Mainstream-Soziologie. Aber letztendlich ist es doch. Ist es haltbar?
Das weiß ich nicht, ob es haltbar ist. Es ist insofern konsequent, weil es tatsächlich seiner Theorie, Strategie der Umkehrung entspricht. Und das erzeugt sozusagen dieses originelle Moment, wo ich denke, das ist wirklich spannend. Da kann man auch was dran lernen. Und auch die Kritik an der Beschleunigungstheorie finde ich immer schön. Was natürlich stimmt, ist, wenn man jetzt sozusagen so ein Reversal vornimmt, erzeugt man ja nur Spiegelverhältnisse. Man dreht ja sozusagen das Verhältnis einfach nur um. Und man hat natürlich dann was du jetzt sagst, alle Handlung geht vom Individuum aus, würde ich gar nicht sagen, aber man hat natürlich einen unterirdischen methodologischen Individualismus am Start, den man eigentlich aus Abbotts Schriften sonst gar nicht so kennt, nicht? Also es geht tatsächlich, wie du sagst, alles vom Individuum aus, weil es diese ganz klassisch starre Trennung zwischen Sozialstruktur und Individuum gibt, die man ja prinzipiell schon mal hinterfragen könnte, was ja auch gemacht wird. Aber ich würde eben sagen, die Aktivität liegt nicht auf Seiten der Individuen. Aber tatsächlich geht es insofern vom Individuum aus, weil es eben diesen latenten methodologischen Individualismus hat. Aber ich würde jetzt, also die Handlung würde ich eben sagen, das ist eben das Spannende. Die Ereignisse, das können wir dann in einem späteren Text noch sehen, ereignen sich. Und die Individuen, die machen sowas wie, ja, die stellen halt Dauer her, nicht? Und da ist jetzt das Auszeichnende von Individuen bei Abbott ja, dass sie sterben, nicht? Im Gegensatz zu Gesellschaften, die sind sozusagen zu unendlicher Transformation fähig, Sozialstrukturen, und bei Menschen, das ist auch wieder eine Annahme, nicht? Es gibt halt, also das ist der methodologische Individualismus, es gibt halt eine relativ starke Annahme über zentrale Variablen, sozusagen nicht veränderliche Variablen, ist halt das Individuum, das kann man bestimmen, nämlich dass es lebt und dass es stirbt, und dass die aus der zeitsoziologischen Perspektive sichert das sozusagen Permanenz.
Also für mich ist dieser Text eigentlich eine relativ billige Wiederkäuen von Bourdieu, weil er hier versucht, den Habitus neu zu erfinden. Er sagt nämlich, dass Menschen von bestimmten Ereignissen geprägt werden, deswegen der Kohortenbegriff. Und diese Ereignisse prägen die Menschen um, und aufgrund dieser Veränderung handeln sie dann. So, deswegen, also er schreibt ja hier, Menschen und oder Individuen sind der vorherige Speicher von Vergangenheit zur Gegenwart. Also das, was früher passiert ist, hat dann Einfluss auf das, was quasi gegenwärtig passiert, was heute passiert. Und das ist doch genau das, was Habitus ist. Also die sozialen Bedingungen und Ereignisse in Jugend und Kindheit prägen ja, die Person, die Persönlichkeit, die Identität, den Habitus, und daran handeln dann Personen in einer spezifischen Weise. Und das erscheint mir doch relativ basal, was er hier als relativ, also als Innovation verkauft. Und ich glaube, er überschätzt auch die Homogenität der Individuen. Also wenn er wirklich so stark auf Kohorte eingeht, ob das alles so, so überzeugend ist, bezweifle ich. Und es klingt auch für mich so ein bisschen, ja, wenn die Lehrenden und Studierenden nachts nach Hause gehen, dann gibt es die Universität nicht mehr, dann ist die Struktur weg. Also diese Langlebigkeitsargumentation überzeugt mich auch nicht, weil natürlich verändern sich Strukturen, aber deswegen sind sie auch nicht kurzlebiger, weil ich glaube, er verwechselt hier manchmal so ein bisschen Langlebigkeit und Stabilität. Also vielleicht sind Individuen stabiler, habituell gesehen, als Strukturen, als Organisationen, als Wohnviertel, als Lesezirkel. Aber ob sie dann langlebiger sind und deswegen Träger der Geschichte, also es kommt immer runter aufs Individuum, das dann handelt und Veränderungen hervorbringt. Und das erscheint mir doch alles sehr, sehr einfach und sehr banal fast schon.
Ja, also das mit dem Habitus ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, dass das vermutlich noch ein bisschen darüber hinaus gibt. Er macht ja da die drei, vier Arten der Historizität, nennt er das, glaube ich. Also diese körperliche, also die relative Entkopplung von individuellem Körper und sozialen. Da haben wir schon wieder sozusagen diesen Annahme des methodologischen Individualismus. Dann gibt es noch Gedächtnis. Dann gibt es, und die beiden sind nochmal das Argument für ihn, also das ist nochmal diese Es ist eben diese Argumentationsstruktur des methodologischen Individualismus, nicht zu sagen, der menschliche Körper und das Gedächtnis, das sind sozusagen Positionen. Und da sagt er ja auch bei dem Gedächtnis, dass die individuellen Erinnerungen sind fester als das soziale Gedächtnis, weil es eben alles, nicht, also das ist eben die individualistische Position, das ist alles in einem Kopf drin. Das ist die individuelle Erfahrung, die sich da sammelt, während das bei jetzt nicht Archiven, sozialen Gedächtnissen schwieriger ist. Das kann durcheinander geraten. Eine Bibliothek kann vermischt sein, da können sich Sachen vermischen. Und das funktioniert letztlich eigentlich nur aufgrund dieser Annahme des methodologischen Individualismus. Und das dient ihm ja eigentlich, das muss ich ja nochmal umkehren jetzt nicht. Ne? Also die umgekehrte Position ist zu sagen, also da draußen ist gar nicht so, wie du es dargestellt hast. Da muss man jetzt erstmal Hand anlegen, nicht? Da, also dieses aktivistische Bias, wenn wir nichts machen, wenn wir nicht reden, dann gibt's nichts Soziales, nicht? Also man kann nicht kommunizieren oder wir müssen permanent kommunizieren oder kommunizieren, sonst gibt's keine Welt. Und er finde ich, bringt diese beiden Positionen eigentlich sehr spannend zusammen. Weil er einerseits davon ausgeht, es gibt einen methodologischen Individualismus, auf der anderen Seite aber nicht davon ausgeht, dass die Leute eben handeln müssen, also zum Beispiel keine rationalen Entscheider sind. Das ist letztlich eine methodologische und den Individualismus ohne Handlungstheorie. Und das finde ich schon eigentlich ganz, ganz originell. Ich meine, da muss man erstmal drauf kommen, nicht? Weil die ganzen methodologisch-individualistischen Positionen, die wir kennen, das sind ja alles Handlungstheorie, meistens auch noch irgendwie Rational Choice. Und hier ist es eben tatsächlich diese Umkehrung. Und ich finde die Theorien, die eben immer spannend, die sagen, Systemtheorie ist das ja letztlich auch so, das ist ja jetzt, Systeme operieren ja auch unabhängig jetzt von Individuen, da muss jetzt auch niemand Hand anlegen, auch irgendwas kommuniziert da natürlich schon. Aber wie gesagt, ich glaube, was ich auf jeden Fall auch als ein bisschen eine Schwachstelle empfinde, ist eben dieser Individualismus, nicht? Also diese Rückführung auf diesen methodologischen Individualismus, obwohl es natürlich originell gebaut ist, wie ich finde.
Ja, also ich muss natürlich recht geben, also er ist kein Rational Choice Theoretiker, das liest man nirgendwo raus und das ist ja schon mal eine Leistung und ein Vorteil, auch wenn ich jetzt Kritiker bin. Aber irgendwie, ich finde, es hat so ein Geschmäckle. Also wenn er dann auch von Gesamtmasse spricht, da wird es doch irgendwie albern, oder? Also die Individuen haben mehr Gesamtmasse als die Strukturen. Was soll denn das heißen? Also ist es mehr Gewicht, mehr Masse? Was? Also für mich wird es ein wenig absurd, aber vielleicht ist der Punkt mit dem Individuum und dass es Menschen irgendwie sind, ein guter Übergang zu dem nächsten Punkt, denn wir wollten ja über die lyrische Soziologie sprechen und vielleicht damit verbunden auch über den Epilog, der ja heißt eine humanistische Soziologie oder so ähnlich. Augenblick, ich schaue es nach.
Ja, ich glaube, humanistische Soziologie, ja.
Genau, für eine humanistische Soziologie.
So, ja genau, das ist eigentlich so eine Art Programm, ist das ein Epilog, genau.
Genau. Und also was ich unglaublich interessant finde, ist ja bei der lyrischen Soziologie ist der Ausgangspunkt, das findet man auf Seite 204, um euch hier mal ein bisschen die Leute reinzuholen und eine Seitenzahl zu nennen, und zwar etwas, was man öfter trifft, ein Unbehagen an der Gesellschaft, dass Soziologie nicht mehr so wahrgenommen wird, dass der Stellenwert der Soziologie irgendwie sich verringert. Und er spricht hier, Zitat, vom Niedergang einer öffentlich wirksamen Soziologie. Und verantwortlich ist dafür, nochmal Zitat, unsere farblose Fantasie und unser zermürbender Moralismus, die Soziologie von der öffentlichen Bühne vertrieben haben. Also geht es darum, wieder Soziologie quasi prominent zu machen, in die Köpfe reinzubringen. Und das macht er nun durch die sogenannte lyrische Soziologie. Wie hast du das verstanden? Was ist für dich lyrische Soziologie?
Das ist eigentlich sozusagen eigentlich die Weiterführung dieses invertierten methodologischen Individualismus, so sehe ich das. Und also der Anspruch, den du angesprochen hast, bezieht sich, glaube ich, auf das, was man oder was viele bei Einführungsveranstaltungen in die Soziologie immer als erstes machen, eben den Studierenden beizubringen, dass es nicht um sie selbst geht. Das sind also keine Selbstfindungskurse oder sowas, nicht? Also man wird sozusagen als erstes mal auf einer abstrakten Ebene eingenordet. Nicht, also es geht nicht um das individuelle Fühlen oder Selbstbewältigung. Und eigentlich macht jetzt meines Erachtens Abbott eben genau das. Also das ist auch wieder eigentlich ein methodologischer Individualismus, nur dass er das wirklich sozusagen zu seiner Konsequenz treibt, indem es eben wirklich mal um Individuen geht. Man könnte ja zynischerweise sagen, dass das, was der methodologische Individualismus macht, ist ja, es geht ja gar nicht um Individuen, nicht paradoxerweise. Also dass man wirklich sagt, also nicht.
Sondern worum geht es dann?
Ja, es geht um abstrakte Verhaltensprogramme, die man modellieren und operationalisieren kann. Aber was jetzt das einzelne Individuum konkret denkt und fühlt und macht, interessiert ja paradoxerweise den methodologischen Individualismus überhaupt nicht. Also das ist ja, es geht ja darum, alles außer um sein Individuum, paradoxerweise nicht. Es geht ja darum zu fragen, wie kann ich möglicherweise das Leben als eine Gefängnissituation modellieren, so dass ich das alle möglichen Art und Weisen universell abrechnen kann. Aber es geht ja eigentlich für das Individuum interessiert sich ja im methodologischen Individualismus kein Mensch. Und das sehe ich eigentlich das Programm beim Abbott dahinter, eben tatsächlich sich fürs Individuum als solches zu interessieren. Und dafür jetzt auch wieder.
Aber doch noch mehr. Also es geht ja nicht nur um dieses Interesse, sondern ich habe das so gelesen, man muss richtig eigentlich um das Individuum oder um den Fall werben. Also es geht ja um lyrische Soziologie und man soll quasi die Leserin oder den Leser, der den Text dann später vor Augen hat, reinholen und man muss ein Verständnis für die Position aufbringen. Es geht hier um Moral, um Nachvollzug. Und so ein bisschen den Leser, die Leserin da reinholen, wie quasi der Akteur, das Individuum gerade fühlt, in welcher Situation er sich befindet. Und hier so eine Art, ja, moralischen, gefühlsmäßigen Nachvollzug zu machen. Und deswegen schreibt Abbott, und das wäre vielleicht schon mal eine Kritik, dass die lyrische Soziologie an Gefühlsduselei grenzt. Und genau das ist es doch, oder?
Genau, also das, was man natürlich, was einem sofort auffällt, ist, wenn man sich mit Theoriegeschichte ein bisschen beschäftigt, dass es natürlich diese, er redet da ja von der Einfühlung, es gibt ja Theorien der Einfühlung, Dilthey und Adam Smith, und Adam Smith wird bei ihm, glaube ich, in der Fußnote irgendwo mal erwähnt, wo es um die Theorie der Sympathie geht, aber alles diese komplexen emotionssoziologischen Theorien, die wir kennen, die nicht nur in den letzten 10 Jahren geschrieben sind, sondern die man auch schon bei Max Scheler findet, die werden da ignoriert. Und die ganze Kritik eben an dieser Art von Erlebnissoziologie, Soziologie des Erlebens, die wird da völlig ausgeblendet. Aber ich würde vielleicht nochmal von einer anderen Position aus ansetzen, wie er überhaupt dahin kommt. Das ist ja auch wieder sozusagen eigentlich so eine prozesssoziologische Denkweise, das erstmal unterscheidet wieder. Da haben wir wieder die Unterscheidung von Gesellschaft und Individuen, und dann den kann man nach Abbott eben zwei unterschiedliche Formen der Zeit der Temporalität zuweisen. Eine diachrone und eine synchrone Zeit. Also diachrone Zeit als eben nicht das, was wir in der Soziologie kennen. Lebenslaufforschung vielleicht, nicht? Also diese Entwicklungszyklen. Und dann synchrone Zeit eben, also wirklich dieser Moment der Handlung, also dieses diese Dilthey-Sache, Erfahrung der Moment. Und das finde ich jetzt prozesssoziologisch, zeitsoziologisch immer ganz schön interessant und auch extrem wichtig, weil er ja eine sehr spezifische Form der Zeitsoziologie hat, die, würde ich paradoxerweise sagen, gar keine Zeit hat. Also man muss das halt, glaube ich, schon sehr deutlich unterscheiden von dem, was Bergson macht. Bei Bergson steht ja immer die Idee der Dauer und des Wertens im Vordergrund. Bei Abbott geht es, also diese individuelle Zeit als zeitlose Gegenwart, nennt er das ja genannt. Ist mir nicht ganz vollständig plausibel, aber offensichtlich ist das so gedacht, dass wenn ich als Individuum oder mich in das Individuum hineindenke, dass sozusagen das Leben, die Zeitempfindung des Individuums eine zeitlose Gegenwart ist. Das ist schon sehr anders wie bei Bergson, nicht? Oder Deleuze, wo es immer darum geht, dass es eigentlich eine permanente Dauer, ein Werden, ein
ständiger. Genau, bei Abbott gibt es eigentlich immer nur das Hier und Jetzt, ne? Genau. Also es ist eigentlich, ja, es gibt eine schöne zeitlose Zeit vielleicht.
Es ist eigentlich eine zeitlose Zeit. Er nennt das, wie nennt er das noch?
Also es gibt
die Zeit ist Gegenwart, glaube ich, nennt er das. Ja. Und dann gibt es diese sehr tolle Formulierung, die ich toll finde, die ich aber nicht genauer verstehe. Die zeitlose Gegenwart befindet sich immer an der Schwelle der Veränderung. Und das ist schon komisch, weil das jetzt bei, nicht, also entscheidend bei Bergson ist ja die Idee, dass es sozusagen permanente Veränderung ist. Es ist ein permanentes Werden. Und hier spricht Abbott jetzt auf einmal, wir befinden uns an der Schwelle der Veränderung. Ich habe jetzt das englische Original mir nicht angeschaut. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was man darunter zu verstehen hat. Dass wir uns immer an der Schwelle der Veränderung befinden. Also heißt das, dass wir sozusagen eigentlich permanent im zeitlosen Moment leben und in die Zukunft hineinkippen? Ja, das, also, aber auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, ich glaube, die Zeitsoziologie von Abbott ist erstaunlich zeitlos und ist halt so eine Soziologie der Momente, der Aneinanderkettung von Momenten.
Ja, vielleicht ist es auch, bezieht sich auch auf den Punkt, den Abbott irgendwie früher macht. Er stellt ja um, also, oder er wirft der Soziologie vor, sie hat zu viel auf Dauer geschaut und auf Bestand. Mhm. Und der Normalmodus ist eben nicht, dass etwas weiterhin besteht, sondern eigentlich Veränderung. Also, und wir müssen deswegen eigentlich nicht von Stabilität, sondern immer von Wandel, Veränderung, vielleicht auch werden, ausgehen. Und wenn wir jetzt an der Schwelle zur Veränderung sind, dann bedeutet das vielleicht nochmal, dass genau dieser Punkt damit akzentuiert wird, dass es eigentlich immer darum geht, irgendwas anders, also dass eigentlich alles immer anders wird. Und so könnte ich mir das vorstellen.
Also, ja genau, dann wäre das Individuum wahrscheinlich sowas wie der Wellenbrecher sozusagen in der Zeit. Also an der Schwelle zur Veränderung hieße dann nicht, also diese Momentsoziologie des Individuums hieße dann im Moment, also so genau wie das Moment, wie das Individuum eigentlich nur Dauer garantiert in der sich permanent veränderten sozialen Struktur, ist die Zeit im Individuum mehr oder weniger so momenthaft und wird die Dauer sozusagen ausgesetzt vielleicht, also die Veränderung ausgesetzt.
Ja, und das Individuum ist ja das, da kommen wir zum ersten Text nochmal kurz zurück, ist ja der Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart quasi aufeinandertreffen. Weil wenn Individuen Speicher der Vergangenheit sind, dann bringen sie diese Vergangenheit natürlich irgendwie in die Gegenwart ein. Mhm. Und so wird dann ein Zeitbezug vielleicht hergestellt, das dann ein Prozess ist, das müsste man, glaube ich, noch klären, der möglicherweise verändernd wirkt. Mhm. Aber immer noch irgendwie kryptisch, aus meiner Sicht.
Also ich finde das von der Idee her eigentlich ganz gut, dass man nicht also erstmal radikal sagt, der methodologische Individualismus soll sich mal ernst nehmen, wirklich mit dem Individuum auch beschäftigen, dass man dazu diese Zeitperspektiven aufmacht. Ich finde, dass die Zeitsoziologie, dass Abbott entgegen den Behauptungen von ihm selbst und auch entgegen der Einleitung der Herausgeber, glaube ich, Bergson und Whitehead nie gelesen hat. Oder sagt er auch selbst in dem Interview mit Athanasius, dass er möglicherweise nicht besonders viel Mühe darauf gesetzt hat, weiter zu verstehen. Dass es sozusagen eigentlich so eine Kette von Momenten ist das individuelle Leben, nicht? Und man kann die Momente sozusagen reinnehmen. Und was dann aber ein bisschen merkwürdig scheint, warum man da jetzt notwendigerweise diese Zeitsoziologie auch noch mit einer Emotionssoziologie verketten muss. Also man könnte sich ja vorstellen.
Aber es ist doch gar keine Emotionssoziologie. Also es geht ja nicht um die sozialen Emotionen, die man irgendwie erforschen kann, sondern es geht doch nur darum, dass man eine Emotionalität herstellt zwischen Leser und Text. Oder? So habe ich das nämlich gelesen.
Die Entwicklung einer emotionalen Einbildungskraft.
Ja, und es geht um das Mitfühlen. Ne? Das ist ja immer wieder seine Soziologie und
na gut, wenn du darunter keine Emotionssoziologie verstehst, dann ist es nur eine Begriffsfrage. Ja. Aber es geht.
Ja, also
worum es mir ging, ist das, was mich jetzt sozusagen überrascht und was ich die Verbindung, die ich nicht notwendigerweise sehe, dass ich sagen muss, wenn ich jetzt versuche, mich in die spezifische Zeitlichkeit eines Individuums hineinzuversetzen, warum das sozusagen eigentlich emotional sein muss. Ich kann ja einfach sagen, und das macht der Bergson, das ist eine andere Form der Temporalität. Ich also, wo ich halt versuche, die Dauer mitzuerleben. Also muss sagen, das Hineinerleben, das Miterleben, das zeitliche Miterleben, das muss ja jetzt nicht per se emotional sein, nicht?
Ja, aber er braucht halt, glaube ich, diese Emotionalität im Mitvollzug der Leserinnen und der Akteure für seine humanistische Soziologie, die am Ende rauskommt. Genau. Weil, so lese ich das, und das muss man sich mal vorstellen, Soziologie ist dann bei ihm nämlich eine moralische Soziologie, die quasi auf Wandel hinwirkt. Und deswegen ist, glaube ich, diese Emotionalität so wichtig. Weil du musst mit dem Gegenstand, mit dem sozialen, soziologischen Gegenstand, irgendwie mitfühlen können, um daraus moralische Gesichtspunkte für ja, so eine Art Aktivismus abzuleiten. Das ist doch so eine humanistische Soziologie. Oder habe ich das irgendwie
da ich falsch gelesen? Also was ich glaube, was stimmt, ist dieses Einlassen auf die anderen und auch das, was wir aus der postkolonialen Theorie kennen, sozusagen die anderen sprechen zu lassen. Ich glaube, dieses Vokabular verwendet er sogar, andere Subjekte zum Sprechen zu bringen oder ihnen sozusagen das Wort zu erlauben. Also was wir halt von Spivak auch kennen, kann die anderen auch sprechen lassen, reden lassen. Aber ich glaube, und das ist eigentlich für mich der Interessante, ich finde den Epilog auch schwierig, problematisch, weil auch da auf einmal es dann wieder heißt, da hast du dann wieder recht, auf 305 heißt es, der soziale Prozess wird von menschlichen Lebewesen gemacht. Ja. Obwohl es sozusagen eigentlich vorher heißt, dass das Individuum oder die menschlichen Individuen Ereignisse aus Flüssen von Ereignissen bestehen. Und hier heißt es jetzt im Epilog, der soziale Prozess wird von menschlichen Lebewesen gemacht. Das ist genau das, was du vorhin kritisiert hast. Das ist inkonsistent. Was ich aber interessant an diesem Epilog finde, ist diese, und das bezieht sich auf das, was du gerade gesagt hast, ich glaube eben nicht, dass es moralisch ist, sondern er sagt, ich suche das gerade nochmal, der positivistische Apparat der Soziologie ist viel weiter entwickelt als der normative. Der positivistische Apparat ist viel weiter entwickelt als der normative. Wir haben fast nur politische Theorien und marxistische Ansätze. Das ist eigentlich ein ganz spannendes Argument zu sagen, also was wir in der politischen Soziologie haben, sind eigentlich nur irgendwie neopostmarxistische Ansätze und eben oder politische Theorie sogar. Und das verstehe ich so, das arbeitet dann natürlich auch nichts aus, aber ich verstehe das auch als eine andere Tradition, eine andere normative Tradition, die eben gerade nicht moralisch ist, so wie du das sagst. Denn er kritisiert ja auch, was er nennt, Multikulturalismus. Ich weiß nicht, worauf sich das bezieht, aber ich glaube, dass er genuine Unterscheidung macht zwischen Moralismus oder moralischen Standpunkten. Also, dass man sagt, ich habe jetzt feste Regeln, die sind an festen Werten orientiert und die bestimmen sozusagen unser Handeln. Oder ethischen, nicht? Also Unterscheidung zwischen Moral und Ethik. Und ethische Positionen sind eher relational. Deswegen sind sie eigentlich wieder interessant. Passen sie auch zu Abbott gut. Relational in dem Sinne, dass man sagt, es gibt eben optionale Regeln, die sich in den konkreten sozialen Beziehungen selbst ergeben. Nicht? Also eben nicht so diesen Universalismus der moralischen Werte. Und das passt jetzt wieder gut zu dem zusammen, was du auch jetzt gerade für die lyrische Soziologie hervorgehoben hast, eben in diese konkreten Situationskontexte sich hineinversetzen. Und dazu dient eben dann die lyrische Soziologie oder diese Methode, sich da hineinzuversetzen. Aber wenn man jetzt versuchen würde, diesen Epilog zu retten, und ich finde, dass das schwierig ist, dann würde ich sagen, also das wäre der interessanteste Punkt an dem ganzen Text für mich, dass er eben darauf hinweist, wir haben ein hochentwickeltes, positivistisches, soziologisches Werkzeug zur Hand, aber was sozusagen wirklich an eine komplexe, nicht bei Ethik muss man jetzt auch nicht an Ethik denken im Sinne von halt irgendwie Umweltethik, sondern da ist ja eher Ethik gedacht im Sinne von der Tradition von Spinoza oder Foucault, also wo es halt wirklich um kontextuelle also wenn man die ethischen Kriterien aus dem spezifischen sozialen Kontext heraus erarbeitet und nicht sagt, es gibt so humanistische Menschenrechte und die gelten für alle, sondern eben gerade sozusagen relationalen, kontextuell und situativ begründet.
Also ich glaube, du hast recht, dass er hier versucht, eine kritische Soziologie vielleicht herzustellen, die aber nicht zu wechseln ist mit so einer marxistischen, postmarxistischen oder Frankfurter Schule Soziologie. Aber Trotzdem habe ich, glaube ich, immer noch das Gefühl, dass diese moralische Soziologie auf Veränderung der Gesellschaft, also es ist immer eine Form von Aktivismus dahinter, habe ich das Gefühl. Also er schreibt ja hier auch von, die Soziologie ist die Treuhänderin der Gesellschaft. Also das finde ich ein sehr interessanter Punkt. Und schreibt er hier auf Seite 297, eine Treuhänderin muss Modalität und Kriterien in Anschlag bringen, die über den gegenwärtigen Moment und die gegenwärtige Gesellschaft hinauszielen. Also es ist schon irgendwie so ein Moment dahinter, dass wir das jetzt irgendwie besser machen müssen. Und also das ist ja das schöne, der Doppelbegriff von Humanismus. Einerseits geht es um Menschen, um das Humane, aber humanistisch als quasi Aktivität steht ja dahinter, irgendwie dies besser machen, also eine Gesellschaft für Menschen schaffen. Und das finde ich dann doch relativ dürftig. Selbst wenn die Moral dann relational ist und die Ethik, ist es ja, ja einfach eine aktivistische Wissenschaft plötzlich.
So. Genau, ich glaube, deswegen ist der Text eben eigentlich so schwierig zu retten, weil er halt genau changiert zwischen dem, was du jetzt gerade beschreibst. Auf der einen Seite widerspricht er allem, was er sozusagen selbst vorher festgelegt hat, weil auf einmal die Individuen, nicht auf einmal, gibt es einerseits diese humanistischen Ansprüche, die Soziologie muss die Welt verändern, so steht das ja tatsächlich da. Also die rein kontemplative Position ist falsch, das wird explizit so formuliert bei ihm. Noch dann weiterführend mit der Idee, dass Soziale auf einmal so Menschen sozusagen die Welt verändern, was alles vorher ganz anders hieß. Und der Begriff der humanistischen Soziologie ist ja auch eigentlich eher sozusagen von einer universellen Moral geprägt und nicht von so einer eher spinozistischen Ethik. Und dann, nicht, im zweiten Text kippt er dann sozusagen um und macht eher das, was ich sozusagen beschrieben habe. Nicht, also so zuhören, sich auf andere Positionen einlassen, keine universellen Kategorien mitbringen. Also das ist sozusagen genau eigentlich dann das Gegenteil von dem, was er eigentlich im ersten Teil sagt, nicht? Also er will sozusagen eigentlich beides. Irgendwie, ja, wir müssen die Welt verändern und gleichzeitig sollten wir aber auch nicht imperialistisch dazu greifen. Insofern kann ich das, was du da sagst, auch teilen. Aber wie gesagt, wenn ich das jetzt hier retten müsste, dann würde ich mich auf diese Position beziehen, wo es eben um den Versuch geht, alternative, normative Positionen zu entwickeln. Das finde ich schon spannend. Aber das ist wirklich auch, selbst als jetzt Befürworter wurde zu sagen, dieses Kapitel ist wirklich das Schwächste im ganzen Buch.
Was hältst du denn davon, wenn wir vielleicht den Fokus noch ein bisschen weitermachen und meine grundlegende These, oder vielleicht nicht grundlegend, aber eine abschließende These für das Buch wäre, dass er sich mit seinem Humanismus eigentlich selber ein Bein stellt. Weil er formuliert ja eigentlich eine Prozesssoziologie, die, finde ich, wie der Titel schon sagt, eigentlich über Grundzüge nicht hinauskommt, aber es geht ihm ja um Ereignisse. Also Prozesse bestehen eigentlich aus Ereignissen, aber er kann scheinbar es nicht anders denken, als dass diese Ereignisse von Individuen, von Menschen hervorgebracht werden. Und man muss jetzt nicht systemkritisch argumentieren, aber vielleicht ist die Systemtheorie die Soziologie, die das am besten gezeigt hat, dass es eben nicht unbedingt auf Menschen ankommt, sondern dass vielleicht Ereignisse hervorgebracht werden durch etwas anderes und dass vielleicht Prozesse passieren, die gar niemand wollte, sie trotzdem stattfinden. Und ob man nicht eine Prozesssoziologie entwickeln könnte, die auch auf Ereignisse abstellt, was mich eigentlich sehr überzeugt, wobei ich den Ereignisbegriff bei ihm aber noch ein bisschen unklar finde, und die von den Menschen irgendwie absieht, die nicht Menschen als Treiber braucht. Also zum Beispiel beschreibt er dann irgendwo Strukturen als Handlungsspielräume für Akteure, die dann dadurch zum nächsten Ereignis kommen. Und ob man vielleicht nicht das anders denken müsste, ob nicht vielleicht der Mensch oder das Individuum das größte Erkenntnishindernis für eine Prozesssoziologie ist.
Ja, also ich finde diese Lösung mit diesem Also man kann ja sagen, das Ausgangsproblem einer solchen Prozesssoziologie ist ja immer, das haben ja auch die Herausgeber da noch im Eingangswort geschrieben, dass man auf irgendeine Art und Weise eben Konsistenz erklären muss. Nicht? Also wenn alles fließt, dann muss ich irgendwie sagen, wie kommt es jetzt überhaupt dazu? Und die andere Frage, die jetzt im Zusammenhang von Ereignissen sich stellt, natürlich dann wäre die wissenstheoretische Frage, wissenssoziologische Frage, wer eigentlich etwas als ein Ereignis bestimmt. Kann ja auch sagen, nicht? Der 11. September ist für manche ein Ereignis, für manche vielleicht nicht. Und dieses Problem löst Abbott durch seinen methodologischen Individualismus, indem er eben sagt, Individuen sind endlich. Und da sammelt sich alle Erfahrung drin. Und damit hat er dieses Problem gelöst, genau. Ich fände das auch nicht zufrieden, aber damit hat er sozusagen, ist er fein raus. Er sagt irgendwie abstrakt, Individuen setzen sich aus Ereignissen zusammen, ohne dass man verstehen würde, wie das geht, genauso wie du gesagt hast. Man weiß auch nicht genau, also Ereignisse sind bei ihnen ja theoretisch nicht erklärt, sondern die sind so, gibt es eben empirische Beispiele immer mal. Aber es gibt keine Theorie des Ereignisses.
Ja, aber dann ist er widersprüchlich, wenn er sagt, Ereignisse haben eine eigene Ontologie oder sind ontologische, weiß nicht, Gegenstände, Dinge oder so. Und dann, also er spricht hier Seite 255 von der prozessualen Ontologie, die von Ereignissen ausgeht, und dann schreibt er, soziale Entitäten und Individuen werden aus diesem fortlaufenden Fluss der Ereignisse gebildet. Da stellt sich die Frage, welcher Begriff von Ordnung nötig wäre und so weiter und so weiter. Also das Letzte ist vielleicht nicht mehr so wichtig, aber vielleicht ist das ein Problem bei ihm, dass Individuen einerseits Ergebnis von Ereignissen sind und gleichzeitig Treiber von Ereignissen. So. Und dieser Ereignisbegriff ist halt überhaupt nicht klar. Also geht er hier irgendwie auf Mead zurück, und ob er nur Whitehead zitiert oder kennt, weiß ich nicht. Dafür kenne ich Whitehead auch zu wenig. Aber es ist alles sehr, sehr unbestimmt. Und das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt, dass er gut über Zeit nachdenken kann und die Kritik an diesem allgemein linearen Zeitmodell überzeugt mich auch sehr. Also die Zeit des Sozialen ist nicht der Ablauf der Uhrzeit. So, das macht viel Sinn. Aber dann wird es irgendwie so ein bisschen schwammig. Dann kriegt er es nicht gebacken, den Ereignisbegriff ordentlich mal zu definieren. Und ja, es kollidiert dann irgendwann aus meiner Sicht. Und das ist ein Problem.
Ja, also ich, wie gesagt, ich finde bei ihm, dass Bezüge zur Prozessontologie sind Behauptungen. Es gibt eine Fußnote zu Bergson, wo er das meines Erachtens auch nicht richtig versteht oder falsch zitiert. Ich glaube, dass das sind eben so Bezüge, allgemein theoretische Bezüge, die ihn aber eigentlich gar nicht so richtig interessieren, weil er, und das muss man vielleicht jetzt innerhalb der Soziologie wieder verorten, eigentlich ein ganz anderes Publikum hat. Ich glaube, dass er eben für andere Leute schreibt. Ob der sozusagen jetzt Bergson richtig verstanden hat oder Whitehead gelesen hat, ist für ihn gar nicht interessant, weil er sich ja in einer sehr, sage ich mal, dass man sozusagen, was seine Konstruktion auch aus dem Kontext heraus verstehen muss, in dem es geschrieben ist. Nicht? Er schreibt sich ja in sozusagen eine sehr klassische Mainstream-amerikanische Soziologie ein. Nicht? Seine Schreibkollegen sind ja nicht Deleuze und Foucault, sondern seine Kommunikationspartner sind halt die ganzen amerikanischen Soziologen, die in dem American Journal schreiben. Nicht? Ja. Und ich glaube, das muss man vielleicht für die, die das jetzt noch nicht gelesen haben, das Buch, es sind ja keine zeitsoziologischen oder zeitontologischen langen Auseinandersetzungen, sondern was das Buch macht, ist ja immer versuchen, diese klassischen soziologischen Schriften, Granovetter's, Weak Ties oder nicht alle Klassiker, die wir, also diese amerikanischen Artikelklassiker, die wir kennen, die werden sozusagen mit einer Zeitsoziologie, Prozesssoziologie gelesen, die er entwickelt hat. Und da wird an den empirischen Beispielen wird gezeigt, wie man das umkehren kann, nicht? Also wie man das sozusagen anders denken kann. Aber einer theoretischen Begründung dieser Position scheint er meines Wissens eigentlich kein Interesse zu haben.
So würde ich das erklären. Also könnte man dann sagen, dass das Buch versucht, so eine quantitativ orientierter Soziologie zu korrigieren oder zu verbessern? Würdest du das sagen? Also, weil
ja,
das ist mein
Eindruck. Ja, auch, richtet sich ja jetzt nicht nur an qualitatives, sondern ja auch quantitatives. Es geht bei ihm ja auch um Regressionsanalysen und so weiter, nicht?
Ja, ich meine quantitative vor allem.
Achso,
ja,
quantitative.
Ja, ja. Also ich glaube, die qualitative Soziologie hat er gar nicht so im Auge. Doch, aber
also die Ethnologie wird ja auch immer, Malinowski wird ja immer erwähnt. Also er versucht ja schon, das sozusagen, zeigt sich ja auch belesen, kennt sozusagen diese ganzen Klassiker aus beiden Felden, von der Ethnologie bis zur quantitativen Analyse. Und versucht eigentlich in allen immer Alternativen anzubieten. Mhm. Und ich glaube, dass daher sich der Tatsache erklärt, dass man eigentlich mit diesen so theoretischen Grundlagen nicht zufrieden ist, weil er sozusagen innerhalb dieses Feldes und dieser Einzelfeldstudien, die er da hat, eigentlich versucht, den Leuten immer zu zeigen, dass es mit so einer Zeitprozesssoziologie viel besser geht. Und wie er natürlich auch selbst zugibt, dann einfach immer damit scheitert. Also weil die das natürlich nicht interessiert, die Leute.
Ja, das machen ja die Herausgeber in der Einleitung, dass sie so ein bisschen die Randständigkeit von Abbott nochmal darstellen und dass er gar nicht so rezipiert wird, wie er es eigentlich müsste. Was ja auch nochmal ein interessanter Punkt ist. Aber jetzt vielleicht, um einen kleinen Abschluss zu machen. Haben wir jetzt Grundzüge einer prozessualen Soziologie und, finde ich ein schönes Wort, der Herausgeber ganz am Anfang, können wir mit ihm die Prozessignoranz, das ist das schöne Zitat, überwinden?
Soll ich beginnen?
Ich habe dich gefragt, jetzt bin ich mal gespannt, wie du das hier alles rettest als Influencer.
Ich muss das ja, stimmt, ich muss das ja immer noch retten.
Du also was ich jetzt hier
finde,
retten,
was ich gut finde, ist,
du musst den Karren aus dem Dreck ziehen jetzt.
Nicht, dass das bei ihm ja sozusagen immer von so einer Art von methodologischen Kontraintuismus lebt. Also, dass man sozusagen immer alle Theorien genau andersrum dreht, als man sie bisher verstanden hat. Und ich finde, dass er auf einer basalen Ebene diese Theorien, also existierende klassische soziologische Theorien, quantitative oder qualitative oder auch wie auch immer Methoden, da den sozusagen relativ eindrücklich vorführen kann, was man mit so einer prozesssoziologischen Perspektive machen kann. Ich glaube, dass das sozusagen bei ihm besser geht, als wenn man eine viel radikalere Position einnimmt. Denn ich würde nach wie vor sagen, dass es eine richtige Zeitsoziologie bei ihm ja gar nicht gibt. Es gibt halt nur diese Momentdinger. Aber wenn man halt eine radikale Prozess- und relationale Position einzieht, dann ist es halt mit manchen existierenden Theorien, Methoden viel, viel schwieriger. Insofern hat er da sozusagen, würde ich sagen, es ist keine radikale Kritik oder irgendwie ein Paradigmenwechsel innerhalb der Soziologie, sondern halt ein Versuch der Korrektur. Also versucht, wie kann man mit den existierenden empirischen Studien, den existierenden Theorien jetzt eine prozessuale Perspektive hereinbringen, dass die trotzdem weiter noch ethnologisch untersuchen können und weiter noch rechnen können, was sonst bei radikaleren Positionen dann, und das ist ja oft diese Quali-Quanti-Diskussion, dass man sagt, nicht das andere ist sozusagen so prinzipiell falsch, dass man es gar nicht machen kann. Nicht? Und das ist ja Abbotts Anspruch nicht, sondern Abbotts Anspruch ist ja sozusagen, allen Ansätzen die Möglichkeiten zu geben, mit dem, was sie schon haben, es auch prozesssoziologisch zu machen. Und das würde ich sagen, ist wahrscheinlich die Stärke. Dass es sozusagen neu denkt, kontraintuitiv ist, versucht was Neues rauszufinden und das aber, sozusagen unfreundlich gesagt, im amerikanischen soziologischen Mainstream noch rezipierbar hält.
Also ich bin ganz bei dir, wenn du sagst, dass er eigentlich so ein Irritationspotenzial bereithält. Das sehe ich auch so. Und ich glaube, dass da viel drin steckt, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, es plätschert so ein bisschen an der Oberfläche. Es fehlt eigentlich Tiefgang. Und das ist das, was du, glaube ich, auch meintest mit, es fehlt die vertiefte Auseinandersetzung mit zum Beispiel Bergson oder mit der Lebenssoziologie im Allgemeinen oder mit Whitehead. Es sind eher Korrekturen und Ich glaube nicht, dass er Grundzüge einer prozessualen Soziologie liefert. Vielleicht könnte man eher sagen Ansätze. Mhm. Man muss es, glaube ich, ein bisschen tiefer hängen. Mhm. Ja. Also, oder?
Also, das stimmt. Das Grundzüge sind es nicht. Also, es sind vielleicht eher so Explikationen oder Illustrationen.
Ja, vielleicht ist es auch ganz Vignetten. Wenn man nett wäre, könnte man sagen, eine Programmatik, wie man es vielleicht machen könnte. Aber aus meiner Sicht fehlt jetzt doch die Ausarbeitung. Also da,
die Stärke ist halt wirklich, es immer sozusagen an empirischen Beispielen zu zeigen. Also das hat er natürlich bei diesen Methods of Discovery ja auch immer, also diesen didaktischen Anspruch. Also wie mache ich das jetzt? Und dann wird das halt vorgeführt. Was auch ja in dem Buch deutliche Längen gibt.
Ja. Und aus meiner Sicht wäre die Antwort auf die Frage, wer sollte das Buch lesen? Leute, die vielleicht beginnen, sich mit Zeitsoziologie auseinanderzusetzen, die damit beginnen, sich zu fragen, was sind Prozesse, wie kann man sie fassen? Leute, die aber, glaube ich, schon tiefer in der Materie drin sind, die werden dann, glaube ich, von der teilweise Oberflächlichkeit des Buches ein bisschen abgeschreckt. So.
Also ich glaube, für wen es wirklich gut ist, ist, also wenn man jetzt sozusagen es sich schon in dem Paradigma bequem gemacht hat, dann braucht man das Buch nicht lesen. Es gibt aber eben prinzipiell Leute, die sich sozusagen immer gern inspirieren lassen und auch sozusagen vielleicht auch diese, also wenn man sozusagen diese Soziologie des Offensichtlichen betreibt, dann braucht man das nicht lesen. Wenn man sich für kontraintuitive Denken interessiert, dann ist das, glaube ich, gut. Und ich finde eben bei Abbott immer das Gute, dass das auch für, also das müsste sozusagen für theoretisch geschulte, empirisch Interessierte sein, nicht? Also wo man sagen kann, jetzt habe ich diese Theorie, was mache ich hier, wie mache ich das jetzt eigentlich? Und das finde ich bei Abbott immer gut, also sehr stark. Das ist also auch für Studierende, glaube ich, gut, wenn die jetzt mal sagen, wie mache ich, habe ich jetzt hier eine Seminararbeit, dann kann man bei dem sozusagen immer schon nachschauen an Beispielen. Mhm. Hier, so macht er das und das könnte ich jetzt, das kann man jetzt versuchen, dann sozusagen zu nachzumachen. Mhm. Aber genau, für Theorie, die sozusagen dem Eros der Theorie verfolgen, ist das gelegentlich.
Naja, die Reihe heißt ja auch Sozialforschung weiterdenken und nicht Sozialtheorie weiterdenken. Vielleicht ist es dann doch ganz, ganz passend als Auftakt in dieser Reihe. Also letztendlich eine bedingte Leseempfehlung, würde ich vielleicht sagen.
Ach, ich würde schon sagen, es ist eine Empfehlung. Also man muss es ja auch wieder, ich habe das ja vorhin schon gesagt, immer kontextualisieren und relational sehen innerhalb dessen, was es in der deutschen oder der deutsch-amerikanischen oder was es eben, jetzt ist es ja deutschsprachig, das Buch übersetzt, was es da zu lesen gibt, ist das auf jeden Fall schon, glaube ich, Top 5, Top 10%.
Oder? Oh. Oder
würdest du das einordnen? Dass man aktuell an aktueller soziologischer Literatur lesen kann in der Welt, sagen wir doch mal in der Welt gleich. Und wie würdest du es da einordnen?
Ja, also ausgehend davon, dass es wenig gibt zur Soziologie der Zeit und auch nicht so viel im Moment zu einer Prozesssoziologie oder vielleicht zu einer relationalen Soziologie, würde ich sagen, es ist ein guter Startpunkt. Mhm. Auch als Kritiker. Also so weit kann ich, glaube ich, gehen als Hater hier. Aber Top 5% ist, glaube ich, ein bisschen euphemistisch, oder?
Also wenn wir jetzt nicht es innerhalb des sozusagen der gesamten Geschichte der soziologischen Schriften einordnen, sondern wenn wir sagen, was ist in den letzten 30, 40, 20, 30 Jahren produziert worden, was man in der Soziologie dann gern lesen würde. Da würde mir vielleicht Latour einfallen. Dann würde mir, Latour, SDS, in diese Richtung passiert viel Interessantes. Ansonsten wüsste ich aber jetzt, da ist es, würde ich schon sagen, ist das schon eines der sehr besseren Sachen. Obwohl ich eben dir auch zustimmen würde, dass dieses Buch jetzt nicht besonders das Beste von ihm ist.
Ja, vielleicht ist es, um nochmal noch den Punkt zu machen, ein guter Startpunkt, um sich mit Abbott zu beschäftigen und um es mal transparent zu machen. Ich hatte vorher ein paar Sachen von Abbott gelesen. Die Idee, das Buch zu besprechen, kam dann von mir. Und ich glaube, es gibt von ihm bessere Sachen, die leider nicht ins Buch geschafft haben. Mhm. Also vor allem, wenn es um Ereignisse und Sequenzen geht, da gibt es bessere Schriften von Abbott. So würde ich das, glaube ich, sagen.
Und man merkt auch, wenn man die Einführung der Herausgeber liest, dass man da mehr lernt, als dann veröffentlicht ist.
Ja, das also hat mich auch gewundert.
Die Einführung ist sehr umfangreich.
Ja. Nee, aber eigentlich eine schön geschriebene Einleitung, die auch ganz gut in das Werk einführt. Und das ist natürlich schade, man lernt über Prozesse und Ereignisse in der Einleitung am meisten. Mhm. Und so das ist schade. Also es ist da eine gute Einleitung, aber blöd fürs Buch.
Ja. Und wie gesagt, also viele Sachen, die da bezogen werden, das Gute ist, dass sozusagen Bezug auf Texte gemacht werden, die in der Einleitung, die gar nicht im Buch vorkommen. Das hilft als dem Leser oder der Leserin. Was ich ein bisschen problematisch finde, ist, dass Abbott sozusagen mehr zugestanden wird, als sich tatsächlich bei ihm findet. Nicht? Also ich glaube, dass eben auch der immer wieder betonte Bezug zur Prozessontologie von Whitehead absolut überschätzt wird. Und das, wie gesagt, da wird ihm sozusagen mehr Ehre zugewiesen, als es tatsächlich dann sich in seinem Werk findet.
Genau, also vielleicht hat das Buch das Potenzial, diese Prozessignoranz vielleicht nicht zu beenden, aber doch als Ausgangspunkt zu sein, sich mit Prozessen zu beschäftigen.
Absolut.
Und ich glaube, das wäre doch ein schönes Fazit, oder?
Finde also ich eine auch Empfehlung. Eine anregende Lektüre, die aber auch zum Weiterdenken anregt.
Ja. Und dadurch, dass Abbott wirklich Thesen generiert, schafft er es auch, dass man entweder dafür oder dagegen ist und ein bisschen damit auch von gefangen, also ein bisschen von dem Buch ja gefangen ist. Und das ist, also, es hat zwar seine Längen, wenn er sich mit irgendwelchen Studien beschäftigt, die keiner kennt oder die hier keiner kennt. Aber es kommen dann doch irgendwie immer wieder Kapitel und Absätze, wo wirklich so eine kontraintuitive These rausgehauen wird. Und das ist schön. Ja. Das freut einen, ja. Gut, dann vielleicht soweit heute zu Abbott. Robert, was wird denn der nächste Text sein, den wir hier besprechen wollen?
Ja, der nächste Text ist ein Artikel von Dirk Becker mit dem Namen Soziologie 4.0 und ihre Vorläufer, eine Skizze. Und das ist erschienen in einem Sonderheft der Sozialen Welt, Sonderband 23, mit dem Namen Soziologie des Digitalen, digitale Soziologie, Fragezeichen, herausgegeben von Sabine Maaßen und Jan-Hendrik Passert.
Genau, dann bleibt uns noch festzulegen, wer nächstes Mal welche Rolle hat. Also, und wir machen das durch Münzwurf. Und es geht um die Rolle des Befürworters, des Influencers. Ich habe hier eine schöne Münze, eine schöne 5-Franken-Münze. Und jetzt, Kopf oder Zahl, dass du Befürworter bist, Robert?
Ich nehme Kopf.
Also, wenn Kopf kommt, dann bist du Befürworter, bei Zahl ich.
Ja.
Und dann schaue ich mal. Kopf. Das heißt?
Ah ja. Also ich darf den Text von Dirk Becker nächste Woche beeinflussen. Ja. Und du darfst wieder kritisch sein.
Ja? Und ich muss wieder hassen.
Du musst wieder deine kritische Position übernehmen. Ja.
Genau. Gut, dann sehen wir uns wieder und hören wir uns wieder in 2 Wochen zu Dirk Becker, eine Soziologie 4.0.
Genau, und bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Der Streit über neue soziologische Literatur mit Robert Seifert und André Armbruster.